Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Bei den Wahlen ins eidgenössische Parlament in 4 Wochen wollen natürlich auch die kleinen Parteien ihre Sitze im Parlament mindestens verteidigen. Die EDU zum Beispiel, die Eidgenössisch-Demokratische Union. Die EDU politisiert aus einer stark christlichen Überzeugung heraus. Sie steht politisch rechts. Ihr einziger Parlamentarier im Bundeshaus gehört zur SVP-Fraktion. Es ist der Berner Nationalratsunternehmer Andreas Brönnimann. Andreas Brönnimann ist jetzt Gast im Kreuzverhör live aus unserem Studio in der Glasbox auf dem Bundesplatz. Die Fragen stellen Elisabeth Pestalozzi und Dominik Meyer.
Entscheidung 11.
Die eidgenössischen Wahlen auf Schweizer Radio DRS.
Die Grundlage der Politik, wie sie die EDU macht, ist die Bibel, ist Gottes Wort. Was für eine Schweiz, Andreas Brönnimann, denken Sie, was für eine Schweiz wäre im Sinn von Gott?
Ja, das ist eine christliche Schweiz, auf der Grundlage von Bibel, wie das richtig gesagt hat. Die Schweiz ist ein christliches Land und soll ein christliches Land bleiben, auf dem Fundament von Gottes Wort.
Für ein Beispiel, was ist eine christliche Schweiz? Was macht eine christliche Schweiz aus?
Eine christliche Schweiz ist Gerechtigkeit, Ehrlichkeit, Aufrichtung, Selbstständigkeit, Freiheit. Das sind so die christlichen Grundwerte, die die Schweiz stark gemacht haben. Die Schweiz ist so gegründet worden auf dem Wort Gottes und sollen so weiterfahren, das ist mein Wunsch, das ist der Wunsch von der EDU.
Andreas Brönnimann, bei euch heisst es so auf der Webseite, zum Beispiel im Internet, wenn man schaut, wer ein aktives Mitglied von der EDU will sein, der muss eine persönliche Beziehung zu Gott haben. Was heisst das bei euch?
Ja, das ist richtig. Gottesfurcht ist Grundlage. Man muss Gott ernst nehmen, man muss an Gott glauben, man muss Jesus ernst nehmen, man muss Jesus kennen und das ist eigentlich die Grundlage, dass man dann eben auch irgendwo sich kann entfalten in diese Richtung, dass man einfach wie das Fundament eben von Schweiz soll sein, die christlichen Werte, das braucht einfach, dass man an Gott glaubt und an Jesus glaubt, sonst ist eigentlich alles nur ein bisschen Schall und Rauch.
Das Ernstnehmen von Gott prägt Ihre Politik, Sie tönen es schon an. Ich möchte es ein bisschen konkret wissen vom Alltag im Parlament. Jetzt ist Session, da gibt es x-fach Gelegenheit zum Abstimmen. Sie müssen sich entscheiden zwischen Ja und Nein, zwischen dem grünen und dem roten Knopf, den drücken. Bei diesen Entscheidungen, die man zu jensten verschiedenen Themen muss stellen, wie hilft Ihnen da der Glaube, wie hilft Ihnen da Gottes Wort?
Ja, das ist richtig. Es ist vielfältig. Die Fragen, die sich im eidgenössischen Parlament stellen, das ist enorm. Das sind dicke Bücher, kann man fast sagen, die Akten, wenn man das alles studiert. Und das ist so, dort muss man sich einfach auch leiten irgendwie von dieser Grundlage, die ich vorhin gesehen habe, die christliche Grundlage mit Gerechtigkeit, Ehrlichkeit und so weiter. Das tut dem eben dort helfen, die Entscheidung zu finden, auch in Sachgeschäft, dass man richtig entscheidet. Und da lasse ich mich einfach blaffieren. Es braucht da gesunden Menschenverstand. Und die christlichen Werte, die christlichen Grundwerte lasse ich hier einfach einfließen.
Herr Brönnimann, vielleicht ist es ein bisschen frech, aber lasst ihr nicht hauptsächlich vom Kasper Bader, vom SVP-Fraktionschef, führen. Die sind in der SVP-Fraktion und wenn man schaut, stimmt ganz stramm auf der SVP-Linie ab.
Ja, das ist ja so. Die EDU ist nach bei der SVP. Das ist offensichtlich. Das sieht man immer auch bei den Abstimmungsparolen. Wir haben dort ziemlich ähnliche Entscheidungen. Aber der Kaspar Bader, das ist für mich höchstens ein Ratgeber. Also ich nicht, dass er mir da Vorschriften macht. Ich bin in dieser Fraktionssitzung dabei. Und ich schätze das, ich höre dort die Meinungen, weil ich habe vorhin gesehen, das sind dicke Bücher, die Akten, das kann ich nicht alles selber lesen. Und da wird das mir dann präsentiert von den entsprechenden Fraktionsmitgliedern.
Und Unterschiede zur SVP, gibt es denn das, wenn ihr abstimmt?
Ja, das gibt es natürlich. Ich bin nicht immer gleicher Meinung wie die SVP-Fraktion.
Das ist, wo nicht?
Zum Beispiel Forschung an Menschen, gerade für das Letzte zu nennen. Dort ist es darum gegangen, um Forschung bei Abtreibungen, bei Föten. Dort bin ich einfach nicht einverstanden, dass man dort Forschungsarbeit macht. Und da habe ich halt anders gestimmt. Also sogar einen Antrag eingereicht, um ein paar SVPler geholfen, hier nicht alle. Aber es hat viel gehabt, die wir dort unterstützt haben.
Vermutlich kann man Differenz zur SVP zusammenfassen in dem ganzen ethischen Bereich, im Forschungsbereich. Wenn man jetzt den ausländerpolitischen Bereich ein bisschen genauer anschauen, wo sie ja sehr eng zusammengehen mit der SVP, wenn man auf die letzten paar Jahre zurückschaut, Minarettinitiative, Ausschaffungsinitiative und jetzt auch die Initiative gegen die Masseneinwanderung. Bei all diesen drei Initiativen von der SVP ist die EDU immer voll mit dabei oder mit dabei gewesen. Ein bisschen zugespitzt gefragt, warum hat die EDU als religiöse Partei kein Herz für die Fremden?
Selbstverständlich immer das Herz für die Fremden. Wir helfen den Armen auf dieser Welt. Wir nehmen die auf, wir haben offene Türen in der Schweiz. Das ist die humanitäre Schweiz, die wir unterstützen. Und dort tun wir selbstverständlich auch mithelfen. Aber es ist einfach dann wieder, jetzt kommen wir auf Gerechtigkeit. Es gibt einfach einen Haufen, die die Schweiz ausnutzen wollen, die einfach das Gefühl haben, das ist das Paradies. Und da kann man sie einfach massenhaft in das Land reinkommen. Da muss man irgendwo Grenzen setzen.
Die Ausschaffungsinitiative hat ja einen Haufen zu reden gegeben in den letzten paar Jahren. Es geht jetzt darum, die umzusetzen. Dort war immer das typische Beispiel gewesen, eine Frau, die Sozialhilfe bezieht, trotzdem ein, zwei Stunden schwarz schafft und das nicht angibt, muss die ihrer Meinung nach das Land verlassen.
Ja, das muss man schon ganz klar anschauen. Da ist man jetzt dran am Umsetzen, die einzelnen Punkte, dass man dort eben dort auch gerecht ist und nicht irgendwo übertreibt oder die Sache, dass es einfach gerecht ist.
Und das ist jetzt gerecht,
wenn man so eine Frau... Also, wenn eine Frau dort, das ist sicher ein Punkt, den man müsste anschauen, wo ich jetzt auch nicht so, ich würde sagen, dass sie das Land muss verlassen muss. Es geht einfach mehr dort um die groben Sachen, Kriminalität, die einfach mit Vergewaltigung, Einbruch, Diebstahl, Mord und so weiter, einfach die groben, es geht dort um das Grobe, nicht um die feinen Details, die kann man noch lösen.
Das heisst, in den feinen Details sind Sie dann unter Umständen anderer Meinung als Ihre SVP-Kollegen?
Das kann sein, dass man dort, aber das ist, ich nehme jetzt an, also die SVP-Kollegen dort dann auch irgendwo eine Lösung helfen suchen, dass man eben vielleicht so Nuancen, Ausnahmen machen, dass es nicht einfach wirklich knallhart übertrieben fast wird.
Das sehen wir in den nächsten Monaten. Schauen wir noch ein aktuelles Beispiel an in dieser ganzen Zuwanderungsdebatte. Die SVP hat das Inserat gemacht, Kosovaren schlitzen Schweizer auf. Die Bischofskonferenz sagt, das sei Gotteslästerung. Die SVP sagt, das sei die Wahrheit. Wer hat recht?
Eben, dort tut sich vielleicht jetzt auch die EDU ein bisschen unterscheiden, auch von der SVP. Wir haben dort ein bisschen eine tempiertere Haltung im Auftritt. Sonst braucht es ja die EDU nicht. Also wir haben dort ist vielleicht Differenz.
Aber nicht im Inhalt, also die Initiative
unterstützen wir. Solche Aussprüche würde jetzt mir nicht machen, würde ich nicht machen. Das tue ich mir, ist kontraproduktiv. Das ist halt jetzt einfach die Art von der SVP, das muss man stehen lassen. Es ist, dort tun wir uns vielleicht ein bisschen unterscheiden.
Aber nicht im Inhalt, jetzt bei der Masseneinwanderungsinitiative.
Das ist drin, inhaltlich sehen wir das haargenau. Wir haben andere Formulierungen, wir haben manchmal andere Bilder, aber sonst die Grundsätze sehen wir natürlich genau gleich. Ja.
Schauen wir noch die Formulierung noch ein bisschen an, auch unter dem Stichwort tempierter im Inhalt. Dort ist Integration ja immer wieder ein grosses Thema. Wenn man bei Ihnen liest, was eigentlich eine integrierte Person ist oder kann sein, dann heisst es vor allem Zweitgenerationen Ausländer sind integriert. Integriert nämlich, weil sie meistens den Spruch zu ihrem Ursprungsland, so steht es in ihrem Text, nicht mehr recht redet und weil auch der Kontakt häufig abgebrochen ist. Heisst das nicht einfach, dass ein guter Ausländer einen ist, der eigentlich gar keiner mehr ist?
Nein, es ist integriert, das ist schon ein wichtiger Punkt, der alles aufgezählt hat, Sprache und so weiter. Aber integriert ist einfach ein Ausländer auch, wenn er sich einfach an unsere Vorschriften, an unsere Gesetze, an unsere Mentalität sich dort orientiert, an Gesetze haltet und dann sich einfach auch, wie die Schweizer halt einfach sind, sich dort irgendwo anpassen. Und dann tut es mit dem integriert. Und wenn er das nicht will, dann muss er halt dort her, wo das anders gemacht wird. Die Schweizer sind einfach die Schweizer und uns kann man nicht ändern. Die Schweiz bleibt so, wie wir sind.
Wir bleiben noch bei der Zuwanderung. Also, die unterstützen die Initiative von der SVP, wollen also neu verhandeln über Obergrenzen, die ganzen bilateralen Verträge, die damit aufs Spiel setzen. Noch etwas haben wir gelesen. Die möchten, dass EU-Bürger mal in der Schweiz arbeiten, die Arbeit verlieren, Arbeitslosengeld müssen beziehen, dass sie weniger Geld bekommen als die Schweizer. Wie gerecht ist das?
Also, man muss natürlich auch gerne sehen, wie viel wird einzahlt. Wenn man natürlich heute im Monat zwei, ein paar Franken einzahlt, dann hat man vielleicht nicht das Gleiche zu gut wie einer, der 20, 30, 40 Jahre einzahlt hat. Das ist auch irgendwo eine Gerechtigkeit, dass nicht...
Also wir haben das Prinzip 70% oder 80% je nach Familiensituation, an dem wir heute rütteln.
Aber wenn man das tut, mehr das fördern. Wenn man einfach da sieht, in der Schweiz kannst du schnell etwas machen und dann bist du gleichgestellt, der Schweizer, und dann hast du genau die gleiche Entschädigung. Dann muss es von mir gesehen, das ist gerecht, wenn es eine Abstufung gibt, dass sie dort halt etwas weniger bekommen. Das gehört einfach zum System.
Die Wirtschaftsverbände kämpfen im Moment vehement für die Personenfreizügigkeit, und zwar mit dem Argument, die Wirtschaft und wir alle profitieren massiv gerade von diesen Arbeitskräften aus dem Ausland. Liegen denn die alle falsch auf dem Beharren und sagen, wir brauchen die Personenfreizügigkeit ganz unbedingt?
Und so wie sie jetzt ist.
Also es ist richtig, wir brauchen ausländische Arbeitskräfte, das war ja schon früher immer noch mit den Italienern, auch heute brauchen wir einfach Arbeitskräfte vom Ausland. Aber wie ich am Anfang gesehen habe, es darf nicht einfach, die Schweiz darf nicht ein Schlaraffenland sein, ein Paradies, wo man einfach das Gefühl hat, man kann reinkommen und dann kann man einfach dort leben und sich verdörlen. Wir tun, selbstverständlich brauchen wir die Leute. Und wir sagen ja nicht, dass die nicht reinkommen dürfen. Wir müssen es einfach, die Schweiz muss das in Kontrolle haben. Wir müssen sagen, wie viel das wir brauchen und nicht irgendwie die EU oder sonst. Es ist nicht das Menschenrecht, in die Schweiz einzuwandern.
Zusammengefasst heisst das ja, aber unter ganz, ganz strengen Bedingungen.
Wie jetzt?
Zusammengefasst heisst das, ja, sie können kommen, aber unter ganz strengen Bedingungen und zum Teil unter Bedingungen, die andere sind als für Schweizer Arbeitnehmer.
Also das muss nicht, das sind faire, anständige, einfache Bedingungen, wo nicht irgendwo übertrieben sind und ganz streng, sondern einfach, es muss einfach gerecht sein. Hier geht auch wieder dass die Gerechtigkeit rein.
Das Kreuzverhör mit dem Andreas Brönnimann, dem einzigen EDU-Nationalrat. Die EDU tritt die 10 Kantone an. Zu den Wahlen. Es ist eine Kleinpartei. Man hat Leute auf der Straße gefragt, ob man dort die EDU überhaupt kennt.
Ich muss auch ehrlich sagen, ich kenne sie nicht einmal.
Religiös, konservativ?
Also sicher nicht weltoffnungs- und liberales und was auch immer liberal mal heissen. Aber ja, ich denke, es bringt nichts in der Schweiz.
Man kennt sie zu wenig.
Ziemlich rechts, ausser. Ob die da große Chance noch haben, weiß ich nicht.
Andreas Brönnimann, man hört es, man kennt sie zu wenig, sagt die Frau. Was macht die EDU falsch, dass man sie so schlecht kennt?
Ja, das müsst ihr die Medien fragen. Wenn wir eine Pressekonferenz machen oder irgendwo eine Medienmitteilung machen, dann tut man die EDU in die Schublade, man tut einfach das nicht veröffentlichen. Ich habe das Gefühl, dort sind die Medien auch ein bisschen mitschuldig, dass man die EDU nicht kennt. Weil wir sind alle Tage am Arbeiten und machen irgendetwas, aber es wird nicht Publik, zu wenig Publik gemacht.
Hängt es nicht damit zusammen, dass Sie sich sehr im Bereich der Freikirche bewegen und man sie schlicht nur dort kennt?
Nein, wir bewegen uns ja im Bundeshaus, wir bewegen uns in den Ratshäusern, in den Gemeinderäten, in den Kommissionen, wir bewegen uns überall und nach bestem Wissen und Gewissen tun wir uns einsetzen zum Wohle von unseren Bürgern. Und das hat absolut nichts zu tun, dass man sich irgendwo Insider-Beschäftigung macht.
Schauen wir eure Bilanz, Andreas Brönnimann, ihr seid vor 2 Jahren nachgerutscht im Nationalrat. Was habt ihr in diesen 2 Jahren bewegt im Parlament?
Ja, ich habe etwas über 20 Vorstöße eingereicht. Ich habe mich eingesetzt in der Familienpolitik, Wirtschaftspolitik oder auch die verfolgten Christen im Ausland, wo wir enorme Summen an Entwicklungshilfegelder einzahlen. Ich habe verschiedene Vorstöße gemacht, auch zu Israel und so weiter.
Trotzdem ist die Möglichkeit, dass Sie auftreten im Parlament, relativ klein. Sie haben 10-mal reden für die SVP-Fraktion, meistens als Finanzkommissionsvertreter. Andreas Brönnimann, es gibt eine andere Partei im Nationalrat, die sich auch in ihrer Politik auf die Bibel bezieht, die EVP, die Evangelische Volkspartei. Warum arbeiten Sie nicht enger mit der EVP zusammen?
Ja, von mir aus gesehen braucht es einfach beide Parteien. Wir haben gehört, da vorher auch in den Umfragen, wir sind mehr Mitte rechts platziert und die EVP ist mehr Mitte links platziert. In den Grundfesten haben wir sicher die gleiche Meinung, aber in Sachpolitik gibt es dort einfach ein bisschen differenzierter.
Schauen wir das gerade an. Die EDU und die EVP sagen, aus der Bibel können wir politische Antworten ableiten, so wie wir es vorher ausgeführt haben. Nur liest offenbar die EVP die Bibel ganz anders als die EDU. Also, schauen wir zum Beispiel Ausschaffungsinitiativen an, da war die EVP dagegen gewesen. Sans-Papier, also Leute, die illegal da sind, möchte die EVP legalisieren. Wie kommt man so zu so unterschiedlichen Auslegungen?
Ja, da müssen die Leute von der EVP fragen. Also für uns ist das ganz klar, denn wir lassen uns dort irgendwo eben von denen, wie ich gesehen habe, den christlichen Grundwerten leiten, mit Gerechtigkeit, Selbstständigkeit, Freiheit und so weiter. Gottes Furcht. Und die, wenn man das jetzt aus unserer Warte tut, dort einfließen, kommt man ganz klar auf die Parolen, die wir rausgeben. Es gibt Sachfragen, aber das, was ihr jetzt vorhin gesehen habt, sind nicht Sachfragen. Das hat einen ethischen Hintergrund. Mhm. Und dort sind wir voll eins zu eins überzeugt, dass wir richtig entscheiden, auch wenn man das mit dem Hintergrund vom Christentum vergleichen.
Nächstenliebe könnte man ja auch sagen, aus Grundsatz bei diesen Fragen, die ich jetzt gesagt habe, Ausschaffungsinitiative sans papier.
Ja.
Habt ihr andere Interpretation von Nächstenliebe als DVP?
Nächstenliebe ist so, dass man das eben auch wieder anschaut. Man kann auch missbraucht werden. Man kann ausgenutzt werden. Wenn ein Mensch Hilfe braucht, dem geben wir Hilfe, da bin ich voll dafür. Aber wenn man einfach merkt, man wird nochmal ausgenutzt, man will profitieren, dann hat das auch mit Nächstenliebe zu tun, wenn man dem halt sagt, nein, du darfst jetzt das nicht. Dort ist einfach der Unterschied, was ausmacht, und das hat nichts mit irgendwo Rassismus oder eben, dass man die Leute nicht gerne hat. Es geht hier einfach auch wieder um das Wort Gerechtigkeit.
Schauen wir das Wort Gerechtigkeit noch im grösseren Kontext an, wenn man auf Ihre Arbeit oder EDU in den letzten 4 Jahren zurückschaut. Stichwort Bankgeheimnis. Da haben wir eindeutig den Eindruck, die EDU ist nach rechts gerutscht. Vor 4 Jahren hat nämlich die EDU gesagt, wir müssen eine Steuerhinterziehung und nicht nur bei Steuerbetrug im Ausland gegenüber Amtshilft leisten. Letztes Jahr hat es diverse Abstimmungen gegeben zu diesem Thema und sie haben konsequent dagegen gestimmt. Warum das Sinneswandel?
Ja, man muss dort einfach einen Unterschied machen. Im Ausland ist das nicht üblich, dass man eben die Steuerhinterziehung oder Steuerbetrug, da wird keine Differenz gemacht, ist das Gleiche. Und da muss man dort halt das auch irgendwo anpassen. Und innerhalb der Schweiz haben wir halt einfach die Unterscheidung Steuerbetrug und Steuerhinterziehung. Das eine wird nach dem Strafgesetzbuch geahndet, das ist mit Gefängnis und weiss nicht was alles. Und das andere, die Hinterziehung, das ist halt einfach nur eine einfache Sache, die mit dem Zivilgesetz geahndet wird, mit dem Strafgesetz vom Steuergesetz. Und da gibt es halt einfach einen Buss oder man muss die fehlbaren Leistungen nachzahlen. Dort gibt es in der Schweiz einen Unterschied und das muss man halt jetzt einfach akzeptieren.
Ich möchte noch schnell zurück auf den Sinneswandel innerhalb von diesen 4 Jahren. Einmal sagen, ja, man muss auch im Ausland gegenüber die Unterscheidung machen und dann nicht mehr. Ja. Was ist da passiert?
Dort ist, man kann auch immer gescheiter werden, weil man vernimmt dann auch Hintergrundinformationen mit diesen Verhandlungen mit den USA, sind verschiedene Sachen einfach vorgekommen und dann haben wir müssen sagen, wir müssen Verständnis haben, das ist halt im Ausland wird das anders oder in den USA wird das anders gehandhabt als in der Schweiz. Wir können, in der Schweiz gilt das Gesetz und dann gilt das Gesetz und dann müssen wir halt dort irgendwo nachgeben und das dort anpassen.
Der hat aber Nein gestimmt, wenn es darum gegangen ist, mit den sogenannten Doppelbesteuerungsabkommen eben sagen, ja, wir leisten auch Amtshilfe bei Steuerhinterziehung. Ja. Im Ausland, dort hat er auch Nein gestimmt.
Ja. Prinzipiell habe ich einfach Mühe mit diesen Doppelbesteuerungsabkommen, weil es ist immer zum Nachteil von der Schweiz. Das ist jetzt nicht wegen dem einzelnen Punkt. Der Punkt, den muss ich auch sagen, den sehe ich so, wie das vorhin erläutert hat. Aber generell bin ich einfach dort. Ich habe das Gefühl, wir zahlen da irgendwo diesen verschiedenen Ländern zahlen wir irgendwo Abgeltungen, die man einfach aus unserer Kasse in der Schweiz will. Weil wir haben noch Geld, das Ausland hat kein Geld mehr. Also wird einfach überall das angezogen.
Gleich noch die Frage, eben Steuerhinterziehung oder Steuerbetrug. In der Bibel heisst, also eines von den 10 Geboten heisst, du sollst nicht lügen, wer Steuern hinterzieht. Lügt genau. Er nicht auf eine Art?
Nein, das sehe ich, das ist ja so. Das ist beides. Steuerhinterziehung und Steuerbetrug ist beides. Das ist eine gleichwertige Sünde, wenn man das so sagen will. Also, das ist einfach etwas, was man muss handeln. Aber wie ich gesehen habe, das eine wird mit Gefängnis gehandelt, der Betrug, und die Hinterziehung wird mit einer Buß gehandelt, mit dem noch, dass er auch noch nachzahlen muss, was er beschissen hat. Also, es kann dort eben bei Steuerhinterziehung, kann Fehler passieren, die vielleicht der Einzelne nicht extra gemacht hat. Darum kann man das mit einer Buß oder so wieder ausgleichen. Und die Differenzierung müssen wir in der Schweiz halten.
Andreas Brennimann, gehen wir noch ein bisschen weg vom engen Feld, vom Bankgeheimnis, Machtmusfeld noch ein bisschen auf und wollen thematisch noch ein bisschen abklopfen, wo steht die EDU und bitten Sie bei den nächsten Fragen nur mit Ja oder Nein zu beantworten. Muss nach dem UBS-Chef Oswald Grübel auch noch der Verwaltungsratspräsident Kaspar Filigos sofort zurücktreten?
Nein.
Sollen Leute mit Übergewicht höhere Krankenkassenprämien müssen zahlen?
Nein.
Die Schweiz hat rund 200 Soldaten im Kosovo. Ist das gut?
Ja.
Darf die Schweiz Waffen verkaufen, zum Beispiel an Bahrain?
Ja.
Soll das christliche Symbol vom Kreuz an jeder Schulzimmerwand hängen?
Ja.
Ist es richtig, dass an den Bahnhöfen Coop, Migros und andere Läden am Sonntag offen dürfen?
Jein.
Kann er homosexuelle Politik machen für die EDU?
Die Frage habe ich nicht verstanden.
Kann ein homosexueller Mensch Politik machen für die EDU?
Ja.
Soll es in der Schweiz neue AKW geben?
jetzt muss ich ja oder nein sagen. Das kann man jetzt eben hier nicht, das muss ich auch ja sagen.
Der Brönnimann hat geschmunzelt dabei.
Ja. Neueste Generation, ja.
Andreas Brönnimann, wie soll unsere Gesellschaft funktionieren? Welche Werte sollen gelten? Das sind Fragen, die für die Politik der EDU sehr zentral sind. Und dann wollen wir noch ein bisschen auf die Spur gehen. Wenn wir Ihre Unterlagen anschauen, Ihre Homepage, dann fällt uns oft EDU zeichnet ein düsteres Bild. Wir leben in einer gottlosen, in einer dekadenten Gesellschaft, heisst es immer wieder. Wo ganz konkret sehen Sie das Gottlose, das Dekadente in unserer Gesellschaft?
Einfach die mangelnde Gottesfurcht. Wir tun es einfach, wir sehen doch, wie unsere Welt, die Sonne, heute der schöne Tag, der blaue Himmel, das ist irgendwo, ja, ich habe einfach das Gefühl, man nimmt das nicht mehr wahr, das ist einfach selbstverständlich. Einfach, dass man tut sich weg, die Schweiz tut sich einfach wegdividieren von Gott.
Nehmen wir ein Beispiel raus, mal für die EDU, ein Beispiel ist, wo es schiefläuft in der Gesellschaft im Moment, das ist die Abtreibung. Abtreibung sieht, Zitat EDU, eine Todesstrafe. Wie soll sich eine schwangere Frau, die das Kind nicht möchte auf die Welt bringen, verhalten?
Also ich würde, das ist ganz klar, das ist ein Leben, das im Entstehen ist, das ist da, das Herzchen schlägt, das Kind hat einfach ein Recht auf Leben und das kann nicht einfach die Mutter sagen, nein, ich will das nicht, ich tue das abtreiben. Das Kind hat einfach schon ein Menschenrecht. Alle reden immer von diesen Menschenrecht. Das Kind hat einfach ein Menschenrecht und darum darf das auf die Welt kommen.
Also muss das Verbot wieder eingeführt werden vor Abtreibung?
Ja, das wäre ich dafür, ja.
Eine andere Haltung bei diesem Thema kann sein, mein Buch gehört mir. Die Frau entscheidet selber, trägt Verantwortung und macht das mit ihrem Gewissen ab. Das sind auch Werte. Was spricht gegen diese Werte?
Die Werte tun ich respektieren, aber das Menschenrecht von diesem ungeborenen Kind ist einfach höher zu gewerten, weil das ist, das Menschli, das hat mir wissenschaftlich erwiesen, das lebt, das ist da und sobald das Herz schlägt, das hat auch eine Seele und das darf man einfach, das muss eine Mutter überbewerten und die meisten machen ja da so, vielleicht im Moment noch nicht, aber irgendwie das Jahr, zwei, drei oder zehn Jahre später plötzlich haben sie so Gedanken und merken das, dass sie auch dann einen Fehler gemacht haben.
Stichwort Selbstbestimmungsrecht ist gefallen bei meiner Kollegin. In der Familienpolitik, da haben wir den Eindruck, die EDU will politisch das Modell mit der Frau daheim bei den Kindern durchsetzen. Die wollen zum Beispiel nicht, dass der Staat mit Steuergeldern Kinderkrippen unterstützt. Warum nicht?
Ich will einfach nicht, dass Familien, die die Kinder selber betreuen, diskriminiert werden gegenüber denen, die die Kinder nicht selber betreuen. Es muss einfach eine Gleichberechtigung geben. Wenn eine Mutter und ein Vater das Kind auswärts gibt, in eine Krippe, ist das ironisch, das dürfen sie machen, sie müssen das selber zahlen. Aber wenn sie dann noch einen Profit davon machen, wenn sie das Kind auswärts geben, gegenüber denen, die sie selber tun, daheim betreuen, ist das nicht ironisch und dort bin ich dagegen.
Wir haben trotzdem den Eindruck, sie hätten die Frauen lieber am Herd. Letztes Jahr haben sie in der Fragestunde vom Nationalrat verlangt, dass in der Bundesverwaltung die Frauen nicht weiter gefördert werden. Warum stehen sie den Frauen vor dem Glück?
Ich stehe der Frau absolut nicht vor dem Glück. Ich meine, das gönnen, wenn sie Karriere machen können und irgendwie arbeiten. Also, sie müssen nicht zwingend am Herd sein. Es wäre einfach, wenn eine Frau ein Kind hat, eine Familie, dann wäre das einfach das Schönste für das Kind, wenn die Frau daheim am Herd ist und zu diesen Kindern schaut. Das wäre das Schönste für die Familie. Aber es muss nicht zwingend sein. Der Vorstoss dort ist natürlich passiert, weil man übertriebenerweise in der Bundesverwaltung immer die Frau will fördern und sie eigentlich fast weggeholt vom Kochherd. Also das ist dann auch wieder nicht gut.
Sie haben allerdings gesagt, eine weitere künstliche Förderung wäre an den Haaren herbeigezogen, was die Qualität beeinträchtigen würde. Auch würden qualifizierte Männer diskriminiert.
Ja.
Also aus Angst vor Männern zu diskriminieren, würden sie Frauen diskriminieren?
Das ist nicht aus Angst wegen den Männern, aber jetzt ist das Frauenquantum ist natürlich kleiner. Es gibt erwiesenermassen mehr Männer, die erwerbstätig sind als Frauen. Das ist ja so. Jetzt will man einfach krampfhaft einfach gleich viele Männer und gleich viele Frauen in der Verwaltung haben. Das ist doch der Markt der Frauen ist aufgebraucht. Und dann tut man noch Frauen irgendwo rekrutieren, die vielleicht gar nicht wollen und auch vielleicht auch zu können nicht hin. Und dann tut man doch Qualität ab. Und es hat ein paar Männer da, die das gerne machen möchten. Also nimmt man doch die Männer. Das spielt so keine Rolle, ob es gar genau 50-50 ist.
Bleiben wir noch bei Familienpolitik. Die EDU sagt, wer über 30 ist und keine Kinder hat, soll künftig die Idee von der EDU höhere Lohnabzüge, höhere Lohnbeiträge für die AHV zahlen. Warum wollt ihr da auch kann man sagen, in die Selbstbestimmung eigentlich, wie man eine Familie will oder nicht, eingreifen von den Leuten und sie bestrafen, wenn sie keine Kinder haben?
Also diese Frage, das ist jetzt mir nicht bekannt. Da kann
das
ich
steht ja auch im Wahlprogramm.
Ich, ja, ich habe und das ist natürlich nicht alles von A bis Z habe ich auswendig. Das ist jetzt nicht das Thema, das mich beschäftigt hat. Da kann ich leider keine, keine Antwort geben darauf.
Dann schauen wir noch ein anderes Feld an, wo Sie uns sicher eine Antwort geben können. Die EDU mischt sich im Moment aktiv auch in die schulische Erziehung ein. Und zwar geht es um einen Sexualunterricht, wo einen Haufen zu reden gibt. Was ist denn dabei, wenn ein Kind am Sexualunterricht teilhat? Wieso sollte das nicht dürfen?
Das ist ergänzend zu den Eltern, ist das in Ordnung, wenn die, wenn der Unterricht so erteilt wird noch von den Schulen. Aber was im Moment läuft, das ist eine Katastrophe. Wenn man mit vierjährigen Kindern obligatorisch den Sexualunterricht durchführen will, mit dem Sexköffeli und mit den ganzen Auflagen, die man gelesen hat, jetzt ist eben das ja ein bisschen relativiert worden, sie zurückkrebsen. Das ist auch aufgrund unserer Petition, die jetzt am Laufen ist, man kann noch unterschreiben, draussen, dort am EDU-Stand. Dort gibt es einen gewissen Druck jetzt auf diese Kräfte und die zurückkrebsen. Also das ist ein gutes Zeichen.
Also das heisst, die Eltern dürfen sagen, das Kind soll nicht am Sexualunterricht teilnehmen. Gilt das auch für muslimische Eltern, die sagen, unser Kind soll nicht müssen am Schwimmunterricht teilnehmen?
Also, das ist natürlich etwas ganz anderes. Schwimmen, das ist etwas, was einfach jeder Mensch muss können. Das ist schon nochmal eine Sicherheitsfrage. Wenn sie gehen baden in einem Pool und so weiter. Das ist einfach jeder Mensch, jedes Kind muss doch lernen, schwimmen. Aber der Sexualunterricht, wie er geplant ist, dort muss man können, das Vetorecht einreichen, weil das funktioniert nicht so.
Zeit, die rönt, wir kommen schon zum Schluss. Und zum Schluss, Herr Brönnimann, zählt das Bild mehr als Wort. Die können uns ein Bild zeichnen. Wir haben hier Papier und Stifte dabei. Das Bild, das so richtig für die EDU steht. Was zeichnet ihr uns?
Kann ich zeichnen.
Hey. Ist es eine Oase in der Wüste der Ungläubigen?
Die EDU dafür steht, oder ist es ein Bild von Albert Anker, das eine Familie zeigt im 19. Jahrhundert?
Ja, ich würde eigentlich sagen, es ist ein bisschen das Bild jetzt hier, Uri Schweiz Unterwalden mit dem Wilhelm Tell. Das ist so ein bisschen das Bild, die freie Schweiz, konservative Schweiz, in sicheren Grenzen. Ein bisschen so. Das ist das Bild.
Andreas Brönnimann, wir lassen Sie zeichnen und sagen herzlichen Dank für das Gespräch.
Merci vielmals.
Das war das Kreuzverhör. Die Fragen gestellt haben Elisabeth Pestalozzi und Dominik Meier.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.